Ja, liebe Gemeinde, Jesus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, der Jude, von dem das Heil in die Welt gekommen ist. Es ist wahr, es ist in die Welt gekommen und es ist zu allen Menschen gekommen. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, wer der Ursprung ist, von wem es ausgeht. Das wird uns sicherlich auch noch weiter beschäftigen in der nächsten Zeit rund um die Jubiläumsfeierlichkeiten in Israel. Gut, dass wir an unsere Wurzeln auf diese Weise erinnert werden, und das hat, was ich predige heute, auch durchaus damit zu tun, was daraus geworden ist. Es geschah bei einer Olympiade vor einiger Zeit, 100 Meter Staffellauf der Männer, die USA-Staffel als Favorit gestartet. Es begann gut, die ersten drei Läufer haben ihre Strecke wunderbar hinter sich gebracht. Und als dann der Stab an den vierten Läufer weitergegeben werden sollte, da stockte allem der Atem, denn der Staffelstab fiel zu Boden. Da war jedem sofort klar, die Favoriten hatten keine Chance mehr auf den Titel. Der sicher geglaubte Sieg, er war dahin. So gibt es ja manche Entwicklungen, die scheinbar zu einem Sieg führen und am Ende doch in einer Niederlage enden. Der Bote, der Marathonlauf gemacht hat, fiel tot um, als er seinen Siegesruf ausgebracht hatte. Von einer Staffelübergabe im übertragenen Sinn spricht auch unser Predigtext für heute Morgen, der noch ein wenig nachklingen lässt, dass wir von der Auferstehung Jesu herkommen und wohin das führt. Und ich lese uns da die Verse aus Markus 16, die letzten Verse dieses Markus-Evangeliums, Markus 16, Verse 15 bis 20. Und Jesus sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt, der wird verurteilt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Nachdem aber der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Als diese Worte niedergeschrieben wurden, die dem Markus-Evangelium später angehängt wurden, aber da innerlich dazugehören, waren diese Worte bereits Geschichte. Bis nach Rom hin hatte sich das Evangelium von Jesus Christus, dem Judenkönig, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, seinem Tod, seiner Auferstehung verbreitet. Laut frühchristlicher Überlieferung hatte Johannes Markus dort seine Evangeliumsschrift verfasst. Sie dokumentierten die Worte und die Ereignisse aus dem Leben Jesu mit dem besonderen Schwerpunkt auf sein Leiden, auf seinem Sterben, seiner Auferstehung und dem, was danach geschah. Vieltausendfach war eingetreten, wovon Markus am Ende seiner Schrift berichtet. Nun könnte man ja meinen, damit ist das Interesse, die Mission, die Sendung des Markus-Evangeliums erfüllt. Aber dann wäre dieser Predigtabschnitt nichts anderes als rein geschichtlich interessant. Aber das ist nicht der Sinn auch dieses Abschnitts. Der Apostel Simon Petrus missionierte es inzwischen auch in Rom. Die Worte und Taten Jesu dienten Petrus als Predigtexte zur Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus. Und viele Menschen kamen daraufhin zum Glauben. Markus wirkte damit, so will ich die Überlieferung wissen, als Dolmetscher des Petrus mit. Damit gab Petrus zugleich den Staffelstab des Evangeliums weiter, nämlich an diejenigen, die neu als Jünger, als Nachfolger Jesu gewonnen waren. Sie wurden dadurch ermutigt, den Staffelstab aufzunehmen, Christus zu verkündigen, damit Menschen zum Glauben an ihn kommen. Dieser Staffelstab des Evangeliums ist längst in unseren Breiten angekommen. Schon viele haben auch in Forchheim und seiner Umgebung durch das Zeugnis der Menschen, die Jesus das auch verstanden erlebt haben, selbst zum Glauben an ihn gefunden. Die Frage ist nur, sind wir jetzt auch unsererseits innerlich und äußerlich noch unterwegs, um den Staffelstab des Glaubens weiterzureichen? Dies geschieht ja auf eine vielfältige Art und Weise. Jede Generation hat die Aufgabe, sich dieser Aufgabe neu zu stellen. Was bedeutet das für den Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den wir gerade gehört haben? Wir sollen damit nicht nur Wissen anhäufen über das, was damals geschehen ist. Der Geist Gottes will uns inspirieren, dass wir heute nach diesem Wort handeln, um heute zu erleben, wie der erhöhte Herr seine Wunder tut. Ich staune darüber, das ist mein erster Punkt, wen Gott dazu gebraucht. Vielleicht blickt mancher von uns bewundernd auf die Jünger damals. Was waren das für Glaubenshelden? Was waren das für furchtlose Gestalten? Aber wie trifft Jesus seine Leute denn ein, als er sich ihnen nach seiner Auferstehung offenbart? Stehen sie schon hochmotiviert in den Startlöchern? Nach dem Motto, wann kann es endlich losgehen? Nichts davon ist der Fall. Der Auftakt ist ziemlich ernüchternd. Maria Magdalena war Jesus begegnet, war zu den Jüngern gekommen und hat ihnen davon Mitteilung gemacht. Aber es heißt, sie glaubten ihnen nicht. Die beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren, kamen zurück. Und das heißt auch hier wieder, die Jünger glaubten ihnen einfach nicht, dass Jesus auferstanden sein soll. Zusammenfasst das Markus in Vers 14, wo es heißt, danach offenbarte er sich den Elfen, also den Zwölfen minus Judas, dem Verräter, selbst, als sie zu Tische saßen. Und er, jetzt hört, er tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hätten, nicht geglaubt haben. Eine erstaunliche Erwartung, die Jesus gehabt hat. Er hat erwartet, dass als Maria Magdalena, als die Jünger Emmaus zurückkamen, sie aufgrund ihres Berichtes an Jesus glauben, an ihn glauben. Und er hat sie dafür getadelt, dass er selbst kommen musste, dass sie es glauben. Warum ist Jesus so erbost und traurig darüber? Das hat damit zu tun, weil wir hier an den Kern unseres Auftrags rühren. Der Kern unseres Auftrags als Jünger Jesu besteht darin, zu bezeugen, dass Jesus lebt. Anderen glaubhaft zu vermitteln, durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unser Tun, Jesus Christus lebt. Denn aufgrund dieses Zeugnisses, des persönlichen Zeugnisses, sollen Menschen auch zum Glauben an ihn finden, sollen den Staffelstab des Glaubens selbst erfassen und erleben, Jesus lebt und selbst wieder als lebendige Zeugen anderen weiter sagen, ich habe Jesus erlebt, er ist lebendig. Darum, weil Jesus das so wichtig ist, geht er in dieser Weise darauf ein. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wodurch soll es sich denn wahr erweisen, dass wir lebendige Zeugen Jesu sind? Dass wir eine lebendige Beziehung zum Auferstandenen haben? Es soll sich darin zeigen, dass wir unsererseits den Staffelstab des Evangeliums ergreifen und ihn weitertragen. Nur dadurch, dass wir den Menschen, mit denen wir zu tun haben, und darüber hinaus tatsächlich Jesus auch bezeugen. Das kann auf sehr unterschiedliche Weise geschehen. Inge hat erzählt, wie aufgrund ihres Lebenszeugnisses jemand fragend wurde. Wir sind Zeugen des Lebendigen durch unser Leben, durch unsere Ausstrahlung, weil Jesus in uns lebt. Und wir können Zeugnis ablegen mit Worten, wenn wir dazu die Gelegenheit haben und die Gelegenheit suchen. Im Klartext gesprochen, von Jesus nicht weiter zu sagen, ist praktischer Unglaube. Doch jetzt staune ich über Jesus, der nicht gesagt hat zu den Jüngern, geht weg, ich kann euch nicht gebrauchen, ich suche mir andere Leute, die mehr Glauben habt als ihr, sondern er sagt, geht hin. Gerade ihr sollt den Menschen bezeugen und ihnen die gute Nachricht weitersagen, dass ich lebe. Evangelium heißt genau genommen nicht frohe Botschaft, sondern eine gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, eine gute Botschaft wirkt Freude. Insofern ist es auch eine frohmachende Botschaft, dieses Evangelium, dass Jesus Christus am Kreuz für alle Sünden der Menschen gestorben ist, dass er Versöhnung zwischen Gott und Mensch bewirkt hat, die Brücke geschlagen hat und dass der Auferstandene uns die Brücke gehen lässt, zurück in die Gemeinschaft mit Gott, dass wir ewiges Leben, Vergebung, Hoffnung haben für unser Leben. Dieses Evangelium, das gilt es den Menschen weiterzusagen. Wie sollen sie es erfahren, wenn wir es ihnen nicht weiter sagen? Die Menschen gehen nicht mehr alle zum Gottesdienst und in die Kirchen, also müssen wir schon zu ihnen gehen, um es ihnen mitzuteilen. Wie sollen sie es sonst erfahren können? Jesus will damals nicht andere Jünger gebrauchen, als die, genau, die er damals ja ausgebildet hat. Und so ist es bis heute nicht anders. Er will dich und mich gebrauchen. Und es kommt nicht auf unseren großen Glauben an, sondern auf das Vertrauen in den großen, lebendigen Gott. Das Vertrauen in den, der von den Toten auferstanden ist. Also ich staune darüber, wen Gott gebraucht, auch dich und mich, die wir uns vielleicht gar nicht für geeignet halten, die wir oft schon versagt haben. Aber Jesus hält an dir und an mir fest, weil er keine anderen brauchen will. Das Zweite, es ist ganz groß, wozu Gott uns beruft. Denn er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. So steht es in Vers 15. Was ist das für ein Auftrag, für eine Aufgabe? Diese gute Nachricht soll in die ganze Welt getragen werden, an alle Orte des Globus. Das, was wir heute mit einem Blick bei Google Earth oder im Fernsehen bei den Nachrichten sehen, die Erdkugel, das war damals noch gar nicht im Blick. Damals hatte man noch gar nicht diese Übersicht. Da war das aus der Sicht der Leute damals ein schier unerfüllbarer Auftrag der ganzen Welt, diese Botschaft weiterzugeben. Aber darauf kommt es an. Denn es liegt an der Botschaft. Wenn Jesus Christus und dass er von den Toten auferstanden ist und lebt, dann müssen es die Menschen doch erfahren. Dann müssen sie es erfahren, damit sie Anschluss finden an das Leben, das Gott schenkt. Dass sie herausfinden aus ihrer Verlorenheit, herausfinden aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Gebundenheit, herausfinden aus einem Leben, das kein Ziel hat, aus einem Leben ohne Vergebung, ohne Hoffnung, in Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Das müssen die Menschen erfahren. Darum muss es weitergesagt werden. Darum müssen Boten zu ihnen hingehen und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Hier steht ein interessantes Wort. Hier steht nämlich heroldet, die gute Nachricht. Unser Auftrag ist demnach der Auftrag eines Heroldes. Ein Herold kennen wir heute nicht mehr. Was ist ein Herold? Oder was war ein Herold? Das war früher jemand, dem ein Fürst eine Nachricht aufgetragen hat und er sollte diese Botschaft mit deutlich vernehmbarer Stimme ausrufen und verbreiten. Dies zu tun war kein wohlgemeinter Vorschlag, keine gut gemeinte Idee, sondern es ist ein Gebot. Der Herold hatte keine Verfügungsgewalt, keinen Spielraum, Nein zu sagen, wenn er sich seiner Aufgabe nicht entledigen oder nicht entlastet werden sollte, wenn sie ihm nicht weggenommen werden sollte, musste er diesen Auftrag weitergeben, musste er die Botschaft weitersagen. Ein solcher Herold konnte die Nachricht auch nicht einfach nach Belieben verändern. Wir kennen so die PDF-Datei, die ist eine schreibgeschützte Datei, die ist darum gegeben, dass der sie bekommt, sie so nehmen muss, wie sie ist. Natürlich kann man die heute auch schon wieder angreifen und verändern, aber gut. So ungefähr ist es mit dem Evangelium. Es gibt keinen Spielraum, es zu verschweigen für uns. Und es gibt keinen Spielraum, diese Botschaft zu verändern, den Kern der Botschaft zu verändern. Wir sind auch heute an dieselbe Botschaft gewiesen, wie es die Jünger damals gewesen sind. Denn diese Botschaft hat Konsequenzen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden, der wird verurteilt werden, bedeutet das. Es geht also nicht darum, beim Evangelium, dass uns dadurch ein schöneres, leichteres Leben gegeben wird. Dass es uns nur noch gut geht und nur noch die Sonne scheint. Es geht um Errettung unseres Lebens. darum, dass wir von unserer Trennung von Gott herausgenommen werden, aus dem ewigen Tod errettet werden. Dass wir zum Glauben an den lebendigen Herrn kommen und dadurch Rettung und Hoffnung finden für Zeit und Ewigkeit. Und nun hat dies zwei Seiten. Wer glaubt und wer getauft wird. Dies sind zwei Seiten einer Medaille, die voneinander nicht getrennt werden können, wenn die Münze nicht ungültig sein soll. Wer da glaubt, eben nicht, wer sich anstrengt und wer gute Werke bringt, wer auf sein Konto sozusagen gute Werke anhäuft, um ein Vermögen zu haben, das bei Gott geben kann und sagen, jetzt siehst du, was ich alles für dich getan habe, für die Menschen, jetzt musst du mich doch annehmen, jetzt musst du mit mir zufrieden sein. Im Gegenteil, auf unserem Konto ist eine Riesenschuld angehäuft, die wir nie und nimmer begleichen können. Und wenn diese Schuld nicht beglichen wird, dann kostet sie uns das Leben, das ewige Leben. Denn wie sollen wir sie jemals ausgleichen können? Jesus ist gekommen, um diese Schuld auf sich zu nehmen, mit seinem Leben für sie zu bezahlen, damit die, die daran glauben, gerettet werden von dieser Schuld, die ewig von Gott trennt. So stellt Gott uns in Jesus Christus seine Hand hin, bietet Versöhnung an. Und unser Glaube ist die Hand, die dieses Angebot annimmt, dieses Geschenk annimmt und damit Vergebung und neues Leben bekommt. Wer da glaubt und wer da getauft wird. Mit der Taufe antworten wir auf das Angebot des Glaubens und auf Jesu Liebe. Die Taufe ist der sichtbare Ausdruck dieses Glaubens, den Gott in uns gewirkt hat. Und durch die Taufe besiegelt Gott uns als seine Kinder vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und sagt damit, dieser und diese gehören jetzt und für alle Zeit zu mir. Sie sind mein Eigentum. Das Unsichtbare des Glaubens wird in der Taufe sichtbar und uns zugesprochen und festgemacht. Wer da glaubt und getauft wird, gehört damit auch zur Gemeinde und nimmt teil am Staffellauf des Evangeliums, das jetzt weiterzutragen. Ein Staffellauf erfordert es, dass wir in Bewegung sind, wenn wir den Stab aufnehmen. Man kann einen Staffelstab in einem 100-Meter-Lauf nicht einem stehenden Läufer in die Hand drücken. Er muss selbst auch in Bewegung gebracht worden sein, um ihn aufnehmen zu können. Geht hin, sagt es den Menschen weiter, da wo es euch möglich ist, wo er euch dahin führt. Das fängt an unserem Herzen an, uns innerlich auf den Weg zu machen, zu sagen, ja, ich möchte gerne neu treu sein, wo mich die Gelegenheit bietet, von dir weiterzusagen und durch mein Leben dich zu bezeugen. Lass dich noch hineinnehmen in die Bewegung der Liebe Gottes, die die Menschen so dringend brauchen. Und schließlich drittens, es ist zum Staunen, wie der Herr durch uns wirken will. Vers 17 und 18 heißt, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Diese Wunder, diese Zeichen werden schon alle zu biblischer Zeit berichtet und es hat sie danach immer wieder gegeben und es gibt sie bis heute. Jesus nennt diese Wunder Zeichen, denn wo sie geschehen, zeigen sie den Menschen, denen das Evangelium gesagt wird, wer hinter den Boten steht. Ein Hinweiszeichen auf Jesus, den auferstandenen Herrn, der das durch die Hände der Jünger bewirkt, die diese Botschaft weitergeben. Was sollen denn diese Zeichen im Einzelnen von Jesus zeigen? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Was zeigt das über Jesus, wenn das geschieht? Jesus ist Herr über alle Mächte, denn er hat sie alle am Kreuz besiegt. Wir lesen in Vers 19, der Herr nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Jemand ist die rechte Hand seines Chefs. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er Vollmacht hat, im Namen des Chefs zu handeln. Gott hat nun Jesus alle seine Macht übertragen, weil er ihn zu seiner Rechten gesetzt hat. Jesus ist der Stärkere, Jesus ist der Sieger über alle Mächte, die uns Menschen zu Sklaven machen. Darum konnten die Jünger wiederum im Namen Jesu und in Anspruchnahme seiner Macht, seiner Lösung, Menschen von bösen Mächten befreien, die sie entweder belästigen, die sie quälen oder gar die sie besetzt haben. Sie handelten also bewusst in der Vollmacht Jesu, berufen sich auf den Sieg, den Jesus verbracht hat, und in diesem Namen wurden Menschen frei. Übrigens, damit wird gezeigt, dass dies nicht ein Expertentum ist, sondern den Gläubigen folgen diese Zeichen nach. Jedem Gläubigen ist es möglich, im Namen Jesu Menschen von solchen Mächten zu befreien. Spezialisten gibt es auch, aber da sollte man vorsichtig sein. Manchmal sind solche Spezialisten selbst gefallen und sie haben Schaden genommen, weil sie sich in eine Situation gebracht haben, die ihnen gar nicht zusteht, weil jedem, dem Gläubigen, diese Möglichkeit gegeben ist. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu lernen. Zweitens, sie werden in neuen Sprachen reden. Das zeigt, dass mit Jesus die neue Welt Gottes anbricht. Eine neue Welt, eine neue Sprache. Pfingsten, eine internationale Evangelisation, wo in vielen Sprachen Menschen das Evangelium hörten, die aus vielen Ländern nach Jerusalem gekommen waren. Es gibt hin und wieder auch ein missionarisches Sprachenreden. Ein Missionar in Afrika berichtet einmal, dass er Kannibalen das Evangelium gepredigt hat. Dann kam er in Lebensgefahr und plötzlich fing er an, in einer ihm unbekannten Sprache zu reden. In der Sprache der Kannibalen, die das Evangelium hörten, die gerettet wurden und er dazu. Oder Menschen loben Gott in nicht erlernten Sprachen durch den Heiligen Geist. Oder Menschen lernen eine neue Sprache, die Sprache der Liebe, die Sprache der Wahrhaftigkeit, womit nicht die Sprache Kanaans gemeint ist. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Immunität gegen Schlangenbiss und Schlangengift. Und wenn das geschieht, wird daran deutlich, Jesus ist der Sieger über den Teufel, über die alte Schlange, die die Menschen verführt und sie in seine Gewalt bringt. Paulus auf der Insel Malta wurde von einer Schlange gebissen, von einer giftigen Schlange. Er hat sie fortgeschleudert und alle staunten darüber, dass er nicht gestorben ist. Beispiel. Es gibt andere Beispiele für solche Erfahrungen auf dem Missionsfeld. Viertens, Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Krankenheilung oder Besserung ihrer Situation. Wenn das geschieht, ist das ein Zeichen dafür, dass in Jesus die vollkommene Erlösung und Heilung der Welt angebrochen ist. Dass es ein Anfang ist, der gemacht wird, der einmal sich vollenden soll. Dann leuchtet auf diese Heilung, wenn der erhöhte Herr Jesus so deutlich eingreift, dass auch Seele und Körper berührt werden und Heilung und Besserung erfahren. Wenn diese Zeichen der Verkündigung des Evangeliums gegeben sind, dann zeigen sie damit, wer Jesus ist. Weisen sie auf ihn hin, den Sieger über die Macht der Finsternis, den, in dem eine neue Zeit anbricht, der Sieger ist über die böse alte Schlange und der eine vollkommene Heilung dieser Welt angefangen hat, die er zum Ziel bringen wird. Hören wir nochmal. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Wie kommen diese Zeichen zustande? Sie folgen denen, die glauben. Ja, wobei folgen sie denen denn? Sie folgen ihnen dabei, dass sie hinausgehen und die gute Nachricht weitergeben. Diesen folgen diese Zeichen, wenn sie als Herolde der frohen Botschaft die Siegesnachricht von dem auferstandenen Herrn verkündigen. Das gilt es ganz klar zu sehen. Wenn sie ihren Auftrag umsetzen und sein Evangelium herolden, dann wirkte der zu Rechten erhöhte Herr Jesus mit ihnen und seine Kraft wurde in ihnen durch sie offenbar. Er wirkte durch den Heiligen Geist in den Herzen, den Glauben bei den Menschen und er ließ Zeichen und Wunder auf dem Fuß folgen, an ihnen. Das ist ja auch kein Wunder, etwa wenn es darum geht, dass die böse Geister ausgetrieben haben. Immer da, wo ein Mensch sich dem Herrschaftsbereich Jesu öffnet, wird offenbar, wo Mächte der Finsternis das Sagen haben. Darum geschieht der Situation ganz oft eine Manifestation des Bösen. Und im Namen Jesu werden böse Mächte dann aus dem Leben dieser Menschen verwiesen, die Jesus als Herrn annehmen. Es ist ganz klar, dass das gerade in der Situation geschieht. Der Herr wirkte mit ihnen durch die ihnen nachfolgenden Zeiten und Zeichen. Und diese Dinge sind immer wieder erlebt worden und werden bis zum heutigen Tag auch erlebt, da wo Christen diesen Auftrag wirklich ernst nehmen, wo sie ihn annehmen und wo sie ihn tun. Es gibt an vielen Orten auf unserem Kontinent, in unserem Land solche Erfahrungen, dass Menschen, die rausgehen auf die Straße, auf die Plätze, erleben, dass Gott Situationen vorbereitet, in den Menschen zu glauben, an Jesus kommen und diese befreit werden. Wo das passiert, jetzt eine neue Sprache bekommen. Es geschieht hier und da. Und es wird sich ausbreiten. Wem das auf dem Herzen liegt, der mag mich nach dem Gottesdienst gerne mal persönlich ansprechen. Lass mich so zum Schluss sagen. Viele Christen laufen Wundern hinterher, wenn jemand auftritt und die Kunde von Wundern ihm vorauseilt. Jesus sagte nichts anderes als das, dass wenn eine Gemeinde ihren Missionsauftrag ernst nimmt, ihnen die Wunder hinterherlaufen werden. Dann brauchen wir nicht mehr hinter ihnen herlaufen. Dann wird der erhöhte Herr Jesus durch uns Zeichen und Wunder bewirken an den Menschen, um die Botschaft zu bekräftigen und wirksam werden lassen. Ich staune darüber, wen Jesus brauchen will, mich und auch euch, jeder an seinem Platz, jeder an seinem Ort, wo er lebt, wo er den Auftrag hat, wo er dir einen Eindruck hat, da darf ich Jesus bezeugen. Es ist zu staunen, was Jesus durch uns tun will und wie er durch uns wirken will. Denn die Verheißung dieses Wortes aus Markus 16 gelten bis heute unverändert fort. Lass uns doch herausfordern, Anschluss zu finden an das, was der Herr weltweit tut, indem wir den Staffelschuss des Evangeliums neu ergreifen und den weitergeben, die Gott uns dazu schickt und uns die Möglichkeit dazu gibt. Amen.